Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe. Heute geht es auf Spurensuche. Und wenn man sucht, braucht man bekanntermaßen vielleicht auch Zeit. Und die wollen wir uns heute auch nehmen. Zu Gast sind heute zwei Trierer Rechtshistoriker. Dazu später mehr. Zunächst bedarf es aber der Anknüpfung an die letzte Folge. Denn die Besonderheit Triers, eine landesherrliche und städtische Gründung zugleich gewesen zu sein, spiegelt sich weniger in dem Tag des 16. März 1473, sondern in der Gestaltung des Siegels, das zu diesem Zeitpunkt gleichwohl noch gar nicht vorlag. Der zweite Rektor der Universität Trier, Johannes Leyendecker, ein gebürtiger Trierer, der in Erfurt studierte, gab es wohl in Auftrag. Es mag sein, dass auch der erste Rektor, Nikolaus Mommer von Ramstonk, zu diesem beim nächsten Mal mehr, am Rande beteiligt war. Die Besonderheiten dieses Siegels sind zugleich Ausgangspunkt von Kontroversen, denn es sind keine schriftlichen Unterlagen über die Konzeption des Siegels überliefert. Da wäre also zunächst die Ähnlichkeit des Universitätssiegels zum Stadtsiegel von Trier. Denn zusätzlich gab es ein Rektoratssiegel, das dem Erfurter Siegel sehr ähnelte. Insgesamt, so der Trierer Rechtshistoriker Peter Krause in seiner Geschichte der juristischen Fakultät, übrigens ein sehr lesenswertes Buch, sind 6 Siegel als Stempel oder Abdruck erhalten. Nur von der medizinischen Fakultät ist kein Siegel bekannt. Aber nun zurück zu der Ähnlichkeit. Beide Siegel, das der Stadt und das der Universität, zeigen eine Stadtmauer. Auf jedem Siegel sind 3 Personen deutlich zu sehen. Im städtischen Siegel wird Christus eingerahmt von dem heiligen Petrus und von Eucharius, dem ersten Bischof von Trier. Links und rechts der Stadtmauer des Universitätssiegels findet sich das Wappen des Erzbistums, also das Trierer Kreuz, und das Wappen der Stadt mit dem heiligen Petrus. Die zentrale Bedeutung des Schlüssels, den Christus in Händen hält, soll die Bedeutung des Orts hervorheben. Diesem Ziel dient auch das Ensemble auf dem Universitätssiegel. Damit wären wir bei den Personen und ihrer Bedeutung. Wer sind also die 3 Personen auf dem Universitätssiegel? Um die Mitte konkurrieren der heilige Matthias, manche sprechen auch vom heiligen Paulus. Aber für Matthias sprechen die mehreren Gründe. Ich komme gleich darauf zurück. Links befindet sich Augustinus und rechts Ambrosius. Im Falle von Ambrosius ist es die Geburt in Trier, der spätere Bischof von Mailand, und seine Verehrung im Mittelalter. Im Falle von Augustinus ist es seine Bedeutung als Kirchenlehrer und sein Hinweis in seinen Bekenntnissen zu einer Begebenheit mit bekehrender Wirkung, die sich in den Feldern um Trier ereignet haben soll und auch für ihn persönlich von großer Bedeutung war. Auch hier spiegelt sich somit der Stolz der Stadt wider. Der bereits erwähnte Peter Krause bringt für das Universitätssiegel auch das Duo Eucharius und Valerius ins Spiel, da sie häufig gemeinsam abgebildet wurden. Dieser Stolz, so Michael Traut in einer umfassenden Analyse des Siegels und seiner Umschrift, ist gleichwohl kein Beleg für die Richtigkeit der Interpretation. Damit meint er vor allem die Textbotschaften, die sich auf dem Siegel befinden. Wie steht es also nun um die Lesart dieser Botschaften? Die Umschrift als Ausdruck städtischen Selbstbewusstseins ist die bevorzugte, meinetwegen auch die offizielle Lesart. Gehen wir also, bevor es ins Detail geht, von folgendem lateinischen Text aus. Treveris ex urbe deus complet dona sophiae. Unklarheiten in der Umschrift hegten nun Zweifel daran, ob es urbe oder urbs heißen muss. Zum anderen wurde die Existenz des Ablativs Treveris bezweifelt. Ebenso, ob es Ex oder Ep heißen müsse. So steht also der offiziellen Lesart, die auch in der ersten umfassenden Monographie zur Geschichte der Trierer Universität von Emil Zenz verfasst und favorisiert wird, jene entgegen, die dem Wort Treveris eher die Bedeutung den Trierern oder für die Trierer zuschreibt. Durchgesetzt hat sich also, durch Trier oder von Trier aus, gibt Gott den Gaben der Weisheit die Vollendung. Oder vollendet Gott die Gaben der Weisheit. Michael Traut hingegen schlägt vor, weil er Urbs als Urbe, der letzte Buchstabe ist im Siegeldruck undeutlich, und Treveris im Sinne von für die Trierer liest, ich zitiere, von Rom aus vollendet Gott für die Trierer die Gaben der Weisheit. Dafür mag sprechen, dass die Gründungsprivilegien und die Bestätigung des Privilegs aus Rom kamen. Dafür mag auch die Zahl 1474 sprechen, die auf diese Bestätigung rekurrieren mag. Aber warum sollte das Selbstbewusstsein, das sich mit der Gründung entfaltete, nur den Trierern dienlich sein? Das wäre dann doch ein früher Fall von Regionaluniversität gewesen. Am Ende spiegeln beide Interpretationen definitiv etwas Außeralltägliches. Auch der bereits erwähnte Trierer Rechtswissenschaftler Peter Krause hat das Siegel ausführlich analysiert. Sein Vorschlag lautet: Gott füllt die Gaben der Weisheit durch Bischof und Stadt von Trier auf. Am Ende dürfte die Lösung auch darin zu finden sein, welche Art des Lateinischen im 15. Jahrhundert dominant gewesen war. Wie also nach diesen etwas ausführlicheren Interpretationen muss man nun das Jahr 1473 werten? Was sollen die Bischöfe eigentlich mitteilen? Die Trierer Historikerin Petra Schulte, die ich schon mehrfach erwähnt habe, fasst es wie folgt zusammen. Die Umschrift komplettiert das Bild, das die Idee der alten und heiligen Stadt Trier aufgreift und um die ihrer langen Tradition der Gelehrsamkeit ergänzt. Eine lange Tradition der Gelehrsamkeit. Auch hier lohnt sich nun die Spurensuche in der Vergangenheit. Was wissen wir eigentlich über die Anfänge von Hochschulen in gallischen Städten und im Trierer Land? Trier war spätestens Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus zu einem juristischen Zentrum des Weströmischen Reichs geworden. Auch das Schulwesen, Grundschule, Mittelschule und Hochschule hatte sich gut entwickelt. Die Rhetorikschule spielte eine zentrale Rolle, insbesondere für die Ausübung von gehobenen administrativen Tätigkeiten, allgemein auch als Vorbereitung für den Anwaltsberuf. Heinz Heinen, verstorbener Trierer Althistoriker, hat Belege für diese Kultur in zahlreichen Mosaiken, Reliefs und Grabsteininschriften gefunden, die im Übrigen auch beispielsweise im Trierer Landesmuseum besichtigt werden können. In einer lesenswerten Broschüre mit dem Titel »Kaiser und Stadt« haben die Trierer Rechtshistoriker Thomas Rüfner und Franz Dorn weitere interessante Spuren der Gelehrsamkeit im antiken und mittelalterlichen Trier zusammengefasst. Lieber Herr Rüfner, was können Sie uns noch zu der höchst berühmten Stadt Trier, so Heinz Heinen in seinen Ausführungen, mitteilen?
Trier war in der Tat schon in der Spätantike ein wichtiges Zentrum. Diese Zeit gilt ja allgemein als Zeit des Niedergangs. Für Trier war es eine Blütezeit. Die Kaiser Diokletian und Konstantin haben die Verwaltung dezentralisiert, um die obersten Behörden näher an die gefährdeten Grenzen des Reichs zu bringen. Das Reich wurde dazu in 4 Präfekturen aufgeteilt und Trier wurde die Hauptstadt der Präfektur Gallien, die den Nordwesten des Reichs umfasste. Außerdem residierten im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus immer wieder Kaiser in Trier. Dadurch wurde Trier auch zu einer Stadt der römischen Gesetzgebung. In den Gesetzessammlungen des Codex Theodosianus und Codex Justinianus sind zahlreiche Gesetze überliefert, die in Trier erlassen wurden.
Und wie würden Sie sagen, wirkte sich dieser politisch-juristische Rahmen in Trier aus?
Das schlug sich natürlich auch im Bildungswesen nieder. Es gab in Trier die Möglichkeit, nach dem Elementarunterricht und der Ausbildung bei Grammatiklehrern mit etwa 17 Jahren ein Studium der Rhetorik zu beginnen. Dieses Studium war ein allgemeinbildendes Hochschulstudium. Im Mittelpunkt stand die Befähigung zum öffentlichen Sprechen, insbesondere vor Gericht. Zur Übung hielten die Schüler Plädoyers zu fiktiven Rechtsfällen, ähnlich wie noch heute in Moot-Court-Wettbewerben. Im Rhetorikstudium wurde also zwar das Handwerkszeug für Gerichtsredner vermittelt, vertiefte Rechtskenntnisse, wie man sie etwa brauchte, um als Anwalt am Gericht des Präfekten von Gallien erfolgreich aufzutreten, konnte man aber nur an spezialisierten Rechtsschulen erwerben. So eine Rechtsschule gab es in Trier nicht. Immerhin gehört eine Studienordnung des Kaisers Valentinian I. aus dem Jahr 370 nach Christus, besonders für das Rechtsstudium in Rom, zu den Gesetzen, die in Trier erlassen sind. Auch wenn man in Trier noch nicht Jura studieren konnte, war Trier ein besonderer Studienort. Aus einem Kaisergesetz über die Besoldung der städtischen Dozenten für Grammatik und Rhetorik wissen wir, dass es in Trier einen Rhetorikprofessor und je einen Lehrer für lateinische und griechische Grammatik gab. Wegen der besonderen Bedeutung Triers als Großstadt und Verwaltungszentrum wird der Rhetoriklehrer und der Lehrer für lateinische Grammatik besser besoldet als in allen anderen Städten Galliens.
Vielen Dank, Thomas Rüfner. Wäre das nicht bereits ein guter Beleg und eine gute Erklärung für die gerne gewählte Formulierung von der uralten Universität zu Trier, die 1773 von Georg Christoph Neller, einem bedeutenden Mitglied der juristischen Fakultät, verwandt wurde? Jedenfalls gehört zu der Lehrtradition in Trier auch die Trierer Domschule, die, ein weiterer Kenner dieser Zeit, Michael Embach, den Studien einen guten Boden bereitet hat. Das war im Hinblick auf davon ausgehende Fernwirkungen gemeint. Unterstützung für diese Position Embachs findet man auch in den Veröffentlichungen des Trierer Stadtbibliothekars Gottfried Kentenich, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Domschule eine besondere Expertise für die Pflege und Auslegung des kanonischen Rechts sah, auch schon zu Beginn des 10. Jahrhunderts nach Christus. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer seit alter Zeit vorhandenen, ich zitiere, Domäne juristischer Gelehrsamkeit, Zitat Ende, deren Gründung bereits für das 8. Jahrhundert nach Christus belegt ist. Ein weiterer Hinweis gebührt den Klosterschulen. Hier bewegen wir uns gleichsam noch in einem hermetischen System, das sich vorwiegend innerhalb der Mauern einer Abtei vollzog. Michael Embach, den ich gerade erwähnte, ein guter Kenner dieser Phase, weist ausdrücklich auf die Abtei St. Matthias hin, was auch noch einmal die Wahrscheinlichkeit des Matthias auf dem Siegel bestärkt, die im 15. Jahrhundert maßgeblich an der Gründung der Universität mitwirkte. Zu erwähnen ist aber vor allem auch das Trierer Stift St. Simeon, das als besondere Pflegestätte juristischer Bildung hervorgehoben wird. Der spätere Rektor der Universität Trier, es war der dritte Rektor, Ludolf von Enscheringen, hatte in der Gründungsphase der Universität im Jahr 1473 maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Universität in Trier gehabt. Die Statuten und die Regularien werden uns in der nächsten Folge noch ausführlich beschäftigen. Und, wie noch zu zeigen sein wird, das Simeonstift entwickelte sich nach 1473 aus noch zu erläuternden Gründen nach und nach zum Zentrum der juristischen Fakultät der Alten Universität Trier. Denn hier wurde nicht nur das kanonische Recht, sondern von Beginn auch das Zivilrecht gelehrt. Man kann von ernsten Universitätsgründungsabsichten also wohl bereits an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert sprechen. Embach verwendet dafür auch den Begriff der vorhumanistischen Gelehrsamkeit und nennt neben vielen, unter anderem Johannes Hofmann von Lieser und Nikolaus von Prüm, also Repräsentanten der Region, für diese Phase. Aber es gibt guten Grund zu fragen, ob nicht auch in der Zeit des Balduin von Luxemburg wichtige Signale gesetzt wurden. Er war im 14. Jahrhundert 46 Jahre lang ununterbrochen Erzbischof und Landesherr in Trier. Ihm verdankt Trier den Aufbau eines verbundenen Territoriums, die Förderung der Verwaltung und eine besondere Pflege der Schriftlichkeit, verbunden mit einer geordneten Finanzverwaltung. Diese Modernisierung der Herrschaft erforderte gut ausgebildetes Personal. Gut 100 Jahre später ein zentrales Motiv für die Gründung der Universität Trier. Er gilt, so der Trierer Historiker Friedhelm Burgard, als der, ich zitiere, Schöpfer des kurtrierischen Territorialstaates. Zitat Ende. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang sein Brückenschlag nach Thüringen in einen Gelehrtenkreis, der die Urkundensprache der damaligen Zeit modernisierte. Dieser thüringische Bildungskreis dürfte somit ebenfalls inspirierend gewirkt haben. Und zugleich verbindet sich damit eine für das Heilige Römische Reich deutscher Nation zentrale Entwicklung, mit der sich der Trierer Rechtshistoriker Franz Dorn ausführlich befasst hat. Herzlich willkommen, lieber Herr Dorn. Welche Besonderheiten müssen wir hier in Erinnerung rufen und welche Bedeutung kommt dabei der rechten Hand Balduins, Rudolf Losse, zu?
Balduin von Luxemburg hat sich eben nicht nur um die Arrondierung des kurtrierischen Territoriums und den Ausbau einer effektiven Verwaltung verdient gemacht, er hat auch eine maßgebende Rolle auf Reichsebene gespielt. Zu erwähnen ist hier vor allem der Kurverein von Rense, an dessen Zustandekommen Balduin und mit ihm Rudolf Losse beteiligt war. Im Kurverein schlossen sich am 16. Juli 1338 sechs der sieben Kurfürsten zu einem immerwährenden Bündnis zusammen und nahmen im Streit um das Approbationsrecht des Papstes bei der Königswahl Stellung. Sie stellten fest, dass derjenige, der von den sieben Kurfürsten oder ihrer Mehrheit zum König gewählt worden ist, den Titel römischer König führen und alle Herrschaftsrechte im Reich wahrnehmen dürfe, ohne der Bestätigung des Papstes zu bedürfen. Damit war dem päpstlichen Approbationsrecht eine Absage erteilt. Zudem etablierte sich das Kurfürstenkollegium als das alleinige Wahlgremium und erkannte zugleich das Mehrheitsprinzip bei der Königswahl an. Beides hat dann 1356 Eingang in die Goldene Bulle gefunden.
Das Beispiel zeigt uns also, dass ein bedeutendes Ereignis der deutschen Rechtsgeschichte auch bedeutende Personen zusammengebracht hat. Der Name Rudolf Losse ist bereits gefallen. Warum konnte man ihn als rechte Hand von Balduin bezeichnen? Und Vernetzung war also offenbar zur damaligen Zeit schon ein sehr geübtes Prinzip.
Es ist anzunehmen, dass Rudolf Losse als Balduins Notar an der Konzeption der Renser Urkunden beteiligt war. Er stammte aus Erfurt, hatte in Montpellier vornehmlich wohl kanonisches Recht studiert und war seit 1332 Mitglied in der kurtrierischen Kanzlei, in der er dann alsbald Karriere machte und zum Zentrum der thüringischen Kanzleiangehörigen des besagten thüringischen Bildungskreises wurde. Auf Reichsebene war er bestens vernetzt und stand in Kontakt zur Bildungs- und Führungselite des Reichs. Wie Nikolaus von Kues ist er ein Beispiel dafür, dass Bildung im mittelalterlichen Ständesystem den Aufstieg in die vom Adel geprägte Führungsschicht ermöglichte.
Danke, Franz Dorn, für diese Ausführungen. Der Hinweis am Ende auf Nikolaus von Kues erinnert uns an seine vielfach diskutierte Beteiligung an der Universitätsgründung in den 1450er Jahren. Ein weiterer Beleg für die These, dass Bildung im mittelalterlichen Ständesystem einen Aufstieg, also eine Form von Aufwärtsmobilität, ermöglichen konnte. Damit sind wir mit einem weiteren aufschlussreichen Exkurs am Ende der heutigen Episode angelangt. Aber bevor wir für heute schließen, falls Sie als Hörerin oder Hörer einmal gefragt werden, warum die Universität im Jahr 1473 eröffnet, auf dem Siegel aber das Jahr 1474 steht, sollten Sie jetzt in der Lage sein, die Antwort zu geben. Denn 1473 begann alles ohne Siegel und 1474 ist das Jahr, in dem das von Johann II. Von Baden, dem damaligen Kurfürsten, versprochene Wiedereinholen der Bestätigung des Privilegs des Papstes erfolgte und auch die sehr komplexen Finanzierungsmodalitäten, das Pfründensystem, die Inkorporation von Kirchen, ich erinnere an Folge 2 dieses Podcasts, bestätigt wurden. Wie geht es nun weiter in diesem Podcast? Es wird nun Zeit, über den Schaltplan dieser Universität zu sprechen. Welche Statuten gab es? Welche Eide musste beispielsweise ein Student vor dem Rektor der Universität ablegen? Und vieles mehr. Dazu in 14 Tagen interessante Details. Für heute Dank an meine Gesprächspartner Thomas Rüffner und Franz Dorn und Ihnen unser gemeinsamer Dank fürs Zuhören.